In dieser Folge gehen wir dem Thema Persönlichkeit ein bisschen auf die Spur. Wir schauen uns an, was es so für Haupteigenschaften gibt, nach denen man eine Persönlichkeit einteilen kann, und gehen später sogar noch auf einen kleinen Test ein, den man machen kann, um sich da ganz grob zuzuordnen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Außerdem berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen, Zweifeln und Erfolgen. Ich möchte dir einerseits Mut machen, an dich und deine Träume zu glauben, und dich andererseits beruhigen, wenn es mal nicht so rund läuft. Denn auch das ist völlig normal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und vergiss nie, du bist wunderbar, genauso wie du bist. Hallo Team Wunderbar, schön, dass ihr mir wieder zuhört, total schön, dass es weitergeht. Nach der letzten Folge hatte ich ja eine Umfrage gemacht zur Podcast-Häufigkeit und ich muss sagen, ich habe da richtig, richtig tolle Antworten bekommen. Ich habe mich super gefreut, denn die häufigste Antwort, die ich bekommen habe, war: Mach es einfach unabhängig von irgendwelchen Tagen, Intervallen, mach einfach genau, wie es bei dir ins Leben passt, wie es passt, wann du was zu erzählen hast. Franz meinte zum Beispiel, dass er einfach findet, wenn ich was zu erzählen habe, dann soll ich es halt sagen und sonst kann es auch mal eine Pause geben. Und das finde ich total schön. Ich musste richtig schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil man da einfach auch merkt, dass genau das zählt. Es zählen nicht irgendwelche Regelmäßigkeiten für Algorithmen oder so. Man neigt halt dazu, wenn man Social Media und Podcast, wenn man das natürlich auch irgendwo beruflich jetzt macht, und das nebenberuflich mache ich das ja jetzt schon eine ganze Weile, dann befasst man sich natürlich damit, wie verhalten sich meine Zahlen und was ist vielleicht eher gut, damit viele Leute es hören, was ist nicht so gut, damit Leute es hören. Ich habe ja mit dem Podcast jetzt zum Beispiel in der Regel nicht mal Einnahmen, aber es ist für einen natürlich, oh Gott, ich sage gerade sehr oft natürlich, es ist für einen schön, wenn man weiß, dass die Leute das auch hören. Wenn ich die Arbeit in eine Podcast-Folge stecke und dann hört sie sich keiner an, ist natürlich auch schade. Da war es schon wieder das natürlich. Verzeiht mir das heute bitte mal. Auf jeden Fall fand ich das deswegen so super schön und habe mir jetzt auch die Zeit genommen und habe mich gar nicht an irgendwie meinen Rhythmus gehalten, keinen Samstag beachtet, was ja sonst mein Tag ist, sondern bin ganz tief in mich gegangen, habe nochmal die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Varianten abgewogen. Manche meinten auch, es würde ihnen was fehlen, wenn es nicht wöchentlich ist. Und das kann ich auch total verstehen, weil ich liebe Podcasts ja selber. Und ich freue mich dann da auch immer schon. Und für mich habe ich jetzt einfach gesagt, dass ich lockerer sein werde mit den Tagen. Wenn es dann halt mal kein Samstag oder Sonntag ist, dann ist das eben so. Dann stirbt da jetzt ja auch keiner von. Ich möchte aber an sich weiter einen festen Rhythmus behalten, einfach weil er mir selbst gut tut. Wirklich gänzlich unabhängig davon, dass man das dann gut kommunizieren kann, dass man irgendwie immer sagen kann, hey, der Samstag in 2 Wochen oder so. Aber ich merke, wenn ich, also weil Franz jetzt zum Beispiel, du meintest ja, wenn ich was zu sagen habe. Und Die Sache ist, ich habe unglaublich viel zu sagen. Ich könnte jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen. Alleine meine Liste mit den Themen, was mich interessiert, worüber ich noch reden möchte, die ist so lang, weil ich auch so, wenn ich ein Thema recherchiere, entdecke ich wieder 5 neue, die mich auch interessieren. Auch jetzt diese Folge heute ist ja so ganz bisschen mehr so im Bereich Psychologie, was ich da jetzt schon wieder entdeckt habe, das hat schon wieder die Podcast-Folgen quasi für ein Jahr ausgelöst. Also ich könnte jeden Tag eine Folge machen. Das Problem ist halt eher, dass ich die Zeit gerade nicht habe. Das hatte ich so ein bisschen probiert, letztes Mal rüberzubringen, weil ich ja gerade zum Beispiel an 3 Buchprojekten gleichzeitig arbeite und eine ziemlich fette Kooperation gerade angefangen habe, was natürlich total schön ist, weil die Selbstständigkeit anscheinend sehr gut läuft bisher. Aber es führt halt auch dazu, dass ich fast weniger Zeit habe als in meiner Beruflichkeit vorher mit Selbstständigkeit nebenbei. Also es ist total Wahnsinn. Ich hätte das niemals gedacht. Freue mich natürlich, aber deswegen habe ich für mich jetzt einfach beschlossen, um mir selbst so ein bisschen den Druck rauszunehmen, aber trotzdem eine Deadline zu haben, damit ich mich nicht verzettel. Wenn ich nämlich sage, okay, ich mache das einfach immer dann, wenn es passt, dann wird es... Also dann habe ich zwar diese ganzen Themen, die mich interessieren, aber ich habe nicht dann kann es halt auch mal passieren, dass 2 Monate keine Folge kommt, obwohl ich das gar nicht möchte, einfach weil ich es vergesse, weil ich dann so verzettelt bin in meinen anderen Projekten. Und deswegen peile ich jetzt einfach mal an, mit ganz viel Nachsicht zu mir selbst, wenn es nicht so ist, alle 2 Wochen samstags eine Podcast-Folge rauszubringen, bis mein erstes Buch draußen ist. Das hoffe ich ja, dass das so April, Mai geschieht. Wenn das dann draußen ist, habe ich eventuell auch wieder mehr Zeit und kann das vielleicht auch wieder auf wöchentlich hochsetzen. Ich will es jetzt einfach mal ausprobieren. Also von den Zahlen her wird es so wahrscheinlich schlechter sein. Ich merke immer in Monaten, wo ich jede Woche eine Podcast-Folge bringe, habe ich definitiv die meisten Hörer. Aber das ist so eine Sache, die mir auch unglaublich wichtig ist. Nicht das nach den irgendwelchen Zahlen auszurichten, sondern danach, wie es mir gut tut, wie es mir gefällt. Weil nur dann, denke ich, kann der Podcast auch schön sein, wenn ich irgendwann so gestresst bin. Also den Spaß würde ich immer dran haben. Aber wenn ich zu gestresst bin, kann ja auch wiederum nichts Gutes bei rumkommen. Deswegen werdet ihr mich jetzt erstmal ungefähr alle 2 Wochen hören. Und ich freue mich ganz, ganz dolle. Vielen Dank an jeden, der mir eine E-Mail geschickt hat oder mir auf Social Media eine Antwort geschickt hat. Das finde ich immer super hilfreich. Und wenn ihr die Folge hört, seht ihr ja auch schon das neue Podcast-Cover. Das war ja ebenfalls eine Umfrage. Auch wieder super hilfreich, weil es mir auch geholfen hat, mich darauf zu besinnen, was ist denn eigentlich das, was ich wirklich möchte. Viele haben halt geschrieben, haben zwar erst quasi gesagt, sie finden die beiden neuen Cover schön, aber als dann nochmal so ins Rennen kam, man könnte ja auch das alte vielleicht in farbig benutzen, war dann da doch die ganz starke Mehrheit. Und das fand ich total schön, weil das ist ja dann auch ein gewisser Wiedererkennungswert. Das ist jetzt das alte Cover nur irgendwie so frischer, neuer. Mir hat halt immer so ein bisschen Farbe zum Ende drin gefehlt. Das war mir zu grau. So, ich bin ja einfach nicht so ein grauer Mensch, sondern eher so ein lebensfroher Mensch. Und deswegen fand ich Farbe schöner. Und freue mich total dolle, dass es dann jetzt doch sowas so nah dran bleibt. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie wenn man einen Pulli oder so lange nicht anhatte, so 2-3 Jahre, und dann gräbt man den irgendwann wieder aus. Man kann den eigentlich selbst gar nicht mehr so richtig sehen, weil man den ja schon ewig hat. Aber alle anderen sprechen einen halt an und sagen, boah, was hast du denn für einen coolen neuen Pulli? Und dann merkt man erstmal wieder, dass der wirklich cool ist. Dass man selber einfach nur dachte, ich hab den jetzt schon so lange, es ist Zeit für eine Veränderung. Und so ging es mir, glaube ich, mit meinem Podcast-Cover. Und deswegen bin ich mit der aufgefrischten Version jetzt richtig glücklich. Na gut, nachdem ich jetzt 9 Minuten über all sowas geredet habe, tut mir leid, wenn es ein bisschen langweilig wurde, widme ich mich dem eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge, nämlich Persönlichkeit. Super spannend. Ich muss zugeben, als ich die Folge angefangen habe oder als ich mir vorgenommen habe, das zu machen, habe ich das sehr, sehr kurz eingeplant. Ich dachte irgendwie, das wird total schnell gehen, Persönlichkeit ist ja alles klar, dann erzähle ich vielleicht noch was von dem Persönlichkeitstest, weil ich sowas immer sehr spannend finde. Und dann habe ich aber begonnen, mich daran einzulesen und habe gemerkt erstmal, wie vielfältig und gar nicht klar Persönlichkeit eigentlich ist. Es fing schon mit dem Begriff an. Für mich war das irgendwie sonnenklar, was ich mit Persönlichkeit meine. Und da merkt man aber erstmal, wenn jemand etwas nur so von außen sieht, wenn man vielleicht auch einen Beruf oder so von außen sieht, dann wirkt das erstmal relativ einfach und man meint davon eine genaue Vorstellung zu haben. Wenn man dann aber tiefer einsteigt, wenn man das vielleicht studiert oder sogar seine Doktorarbeit in dem Bereich schreibt oder was auch immer, dann sieht man, wie komplex so ein Gebiet ist. Und so scheint es mit dem Thema Persönlichkeit natürlich auch zu sein. Es gibt da unzählige Modelle, wie Persönlichkeit beschrieben werden kann. Natürlich auch immer, weil die Ersteller dieser Modelle unterschiedliche Ansichten haben, was Persönlichkeit alles ist und wie diese gebildet wird. Auf jeden Fall habe ich mich da super eingelesen und habe auch richtig wissenschaftliche Artikel zum Thema gelesen. Und um dann festzustellen, das geht schon wieder so an dem Kern vorbei. Also es bringt euch halt nichts, wenn ich eine wissenschaftliche Abhandlung über Persönlichkeit hier darbiete. Das ist dann viel zu abgehoben. Ich möchte ja nah am Menschen sein und das auf so ein, also ich finde, eigentlich ist etwas immer sehr gelungen, ein Artikel oder eine Podcast-Folge, wenn man einen komplexen Zusammenhalt dann doch wieder auf was ganz Einfaches runterbricht und so ein bisschen die Grunderkenntnisse darstellt, die einem, sag ich mal, im Gespräch mit anderen was nutzen, dass man schon mal von gehört hat, dass man weiß, wenn jemand darüber redet, dann kann man so mitreden, aber man muss nicht gleich irgendwie eine wissenschaftliche Abhandlung runterrattern können. Deswegen, ich habe zwar ganz viel dazu gelesen, halte es jetzt aber doch eher einfach und auch um meine absolut unwissenschaftliche, letztendlich jetzt unwissenschaftliche Quelle zu nennen, basiert diese Folge jetzt tatsächlich sehr stark auf dem Wikipedia-Artikel. Also von meinen krassen Essays hin zu der unwissenschaftlichsten Quelle überhaupt. Aber das Gute ist ja, das ist hier nicht meine Bachelorarbeit oder so. Ich darf mich ja hier auf Wikipedia beziehen. Also erstmal, begonnen habe ich wie immer mit einem Brainstorming. Ich mache mir immer so, dass ich eben überlege, bevor ich überhaupt was lese, was kommt mir direkt in den Kopf, wenn ich an das Thema denke. Und das war bei mir interessanterweise auch, ob es gute und schlechte Persönlichkeiten gibt. Und das finde ich eine sehr schwierige Frage. Also es gibt auf jeden Fall gesellschaftlich anerkanntere oder weniger anerkannte Persönlichkeiten. Wobei sich diese Bewertung auch im Laufe der Zeit verändert hat. Es gibt Phasen in der Geschichte der Menschen, in der eher eine gesellige, starke Persönlichkeit von Vorteil war. Und andererseits gibt es auch, ja, erstrebenswerte, in sich gekehrte Persönlichkeiten. Also es gab Phasen, meine ich, wo das eher erstrebenswert war. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Zeitgeist. Manchmal waren ja auch Menschen hübscher oder schöner, die ein bisschen beleibter sind, dann waren wieder sehr dünne Menschen. Alles ist so im Wandel und ich glaube, das ist halt auch bei den Persönlichkeiten so. Dadurch, dass jetzt aber gerade es eher gesellschaftlich als gut betrachtet wird, wenn man ein bisschen extravertierter ist, ach, ich sag immer noch extrovertiert, ich habe ehrlich gesagt erst bei der Recherche zu dieser Folge gelernt, dass es extravertiert heißt. Also auf jeden Fall extravertierte Menschen sind in unserer Gesellschaft auf jeden Fall von Vorteil. Ich glaube zwar, dass auch hier gerade ein leichtes Umdenken stattfindet, dass durch gewisse Podcasts und auch Menschen, die sich einfach für das Thema stark machen, dass es auch wieder anerkannter wird, leise zu sein, dass es in Ordnung ist zu sagen, hier, ich mag dich zwar echt gerne, aber ich bin auch richtig gerne mal für mich und brauche heute den Tag für mich, können wir uns vielleicht nächste Woche erst treffen oder so. Ich glaube, das ist gerade wieder in einem Aufschwung, was ich sehr begrüße. Aber Menschen, die super auf andere zugehen können, die direkt, ja, die nicht so dieses haben, man steht in einem Raum und man weiß nicht, worüber man reden soll. Man findet immer ein Thema, man scheint sehr interessiert an der Persönlichkeit des anderen, an dem, was er so erlebt hat. Und es ist eigentlich nie diese unangenehme Stelle da, dann ist man in der heutigen Gesellschaft definitiv sehr gut in Assessments, für Bewerbungen, für viele Bereiche. Also das ist eine sehr praktische Eigenschaft. Da ich das lange Zeit gar nicht hatte, habe ich mich zum Beispiel auch schnell so gefühlt, als ob mit mir was verkehrt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele introvertierte Menschen das teilen. Auf jeden Fall ist es gesellschaftlich betrachtet, um zu der Eingangsfrage zurückzukommen, ob es gute und schlechte Persönlichkeiten gibt, eigentlich von Vorteil, wenn wir eine große Vielfalt haben. Weil wenn die Gesellschaft vielfältig ist, können wir ganz verschiedene Situationen meistern und als Spezies überleben. Wir sind zwar jetzt ja nicht mehr unbedingt akut gefährdet, also man weiß es nie, aber gerade sind wir nicht davon gefährdet, dass wir aussterben oder so. Deswegen ist das nicht ganz so wichtig, aber ich liebe Vielfalt ja eh und begrüße das auf jeden Fall sehr und finde, nein, es gibt keine gute und schlechte Persönlichkeit. Jeder Charakter hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt auch keine perfekte Persönlichkeit. Wir müssen einfach nur lernen, aus unserer das Beste zu machen und das ganz doll über den Weg, uns mit uns selbst anzufreunden und nicht uns irgendwie tot zu optimieren. Ist denn so eine Persönlichkeit eigentlich konstant oder verändert die sich? Das leitet weiter zur nächsten Frage, wie sie sich entwickelt. Denn ja, einerseits ist sie konstant, irgendwie verändert sie sich auch. Man kann in einem gewissen Maße gegen seine Veranlagungen arbeiten, durch Erziehung und Disziplin. Man sagt, dass je nach Studie sind so die Hälfte bis zwei Drittel unserer Charaktereigenschaften angeboren. Das heißt, unsere Gene beeinflussen uns natürlich ganz maßgeblich. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das so zu sagen, weil es nicht das in einem auslösen soll, dass man so denkt, okay, dann kann ich ja resignieren, wenn, nehmen wir mal die höhere Zahl sogar an, wenn zwei Drittel meiner Persönlichkeit durch meine Gene festgelegt sind und ich als Beispiel ein introvertierter Mensch bin, dann kann ich ja gar nicht auf andere zugehen. Und genau das ist aber der Punkt, den man mit Vorsicht genießen muss. Ja, wir haben Veranlagungen, die genetisch festgelegt sind. Aber das heißt nicht, dass man immer genau danach handeln muss. Auch ich bin eigentlich eher introvertiert, habe mir über die Jahre das antrainiert, auch auf Menschen zuzugehen und muss auch sagen, es fällt mir jetzt immer leichter. Es kommt natürlich ganz auf die Eigenschaft an. Manches ist ausgeprägter, manches nicht. Vielleicht bin ich auch eigentlich gar nicht introvertiert und habe das immer nur gedacht. Also dieser ganze Persönlichkeitskram, Gott, das klingt negativ, aber es war nicht so gemeint, ist ja einfach unglaublich vielfältig und man kann gar nicht, finde ich, so einfach sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall so. Selbst diese ganzen Tests haben alle ihre Schwächen. Wichtig ist, glaube ich, dass man so ein bisschen mal davon gehört hat, zum Beispiel von den Big Five. Das sind die Haupteigenschaften, die wir angeblich haben. Also Gott, das klingt bei mir immer alles so skeptisch. Es ist gar nicht skeptisch gemeint. Ich will damit nur sagen, mach dich nicht verrückt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Auf jeden Fall gibt es diese Grundmerkmale und die sind zur Hälfte bis zwei Drittel angeboren und sind ungefähr so im Wandel, bis wir 30 sind, sagt man. Also bis 30 ist alles sehr im Wandel, dann hat ab 30 ungefähr so eine stabile Phase. Früher hatten dann gesagt, dass es auch stabil bleibt. Neuere Studien sagen, im Alter, so ungefähr ab 70, ändert sich das aber nochmal ganz stark. Teilweise innerhalb von 4 Jahren, dass echt nochmal ganz stark ausgeprägte, erkennbare Veränderungen auftreten, was ich super spannend finde und was man ja vielleicht auch kennt. Also vieles davon dürfte keine Überraschung sein. Die Offenheit für Neues nimmt im Alter zu. Dafür werden viele im Alter wieder verträglicher und sind so ein bisschen mehr, dass sie, wenn sie vielleicht ihr Leben lang so ein bisschen zänkisch und streitlustig waren, dass sie dann zum Ende doch nochmal ein bisschen versöhnlicher werden und auch vielleicht alte Streitigkeiten aus der Welt schaffen. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, ich möchte das nicht für immer so zwischenstehen haben, falls ich sterben sollte. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe für. Bevor ich aber zu diesen Big Five komme, noch eine weitere Frage aus meinem Brainstorming, die ich sehr interessant fand. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass es ein Trend ist, sich mit Persönlichkeiten zu befassen. Und habe immer gesagt, ja, wir leben ja auch so ein bisschen in dieser Zeit des Selbstoptimierungswahns und vor allem dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung. Wobei mich eben wieder interessiert hat, inwiefern kann ich meine Persönlichkeit überhaupt entwickeln? Inwiefern habe ich da wirklich eine, also kann ich da einen Hebel ansetzen und kann noch was an mir ändern? Oder verleugne ich mich einfach nur? Finde ich ein super spannendes Thema. Also meint ihr, dass man mit Persönlichkeitsentwicklung wirklich tiefgehende Veränderungen an sich hervorrufen kann? Oder ja, trainiert man sich eher andere Verhaltensmuster an, die einen davon ablenken, wie man wirklich ist? Also finde ich sehr, sehr spannend. Ist ja fast schon ein bisschen philosophisch gerade. Auf jeden Fall denke ich, dass es gar nicht so ein großer Trend ist, wie man denkt. Also, als ich mich jetzt damit befasst habe, ist mir mal wieder eingefallen, dass es vielleicht, was so die große Masse angeht, ein Trend ist. Aber es gab ja schon immer viele Gelehrte und Philosophen, quasi in jedem Jahrhundert wurde sich damit befasst. Natürlich gab es da auch Hochphasen und weniger intensive Phasen, aber ich denke, es wurde sich schon immer mit dem Thema Persönlichkeit befasst, auch gerade wenn man jetzt auch ein bisschen in den philosophischen Bereich reingeht, wie man möglichst gut ein guter Mensch sein kann, effektiv leben kann. Und selbst wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, also weil ich jetzt ja gerade meinte, es scheint in der großen Masse ein Trend zu sein, natürlich ist der Begriff Persönlichkeitsentwicklung ein Trend, ein eher neues Wort. Aber irgendwie musste ich daran denken, dass ja zum Beispiel Menschen, die früher sehr stark danach gelebt haben, wie sie sein müssen, um zum Beispiel nicht ins Fegefeuer zu kommen, ist doch eigentlich das Gleiche. Es gab gewisse Eigenschaften, die als gut angesehen wurden, die in dem Fall halt von der Kirche auch verkündet wurden. So soll man am besten sein, so ist man der ideale Mensch und dann kommt man nicht ins Fegefeuer. Ich hoffe, ich gebe das hier richtig wieder als nicht christlicher Mensch. Aber im Prinzip ist es ja das Gleiche. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber um hier nicht zu sehr in den philosophischen Teil abzudriften, kommen wir jetzt mal dazu, wie lässt sich eine Persönlichkeit denn beschreiben? Beziehungsweise erstmal, wieso wollen wir sie denn unbedingt beschreiben? Was nutzt es uns, wenn man mal googelt, wenn man Persönlichkeitstests, selbst als Kinder, irgendwelche Tests, wir Menschen lieben Tests. Wir lieben es, uns einzuordnen. Wir wollen wissen, wie wir sind. Wir suchen, glaube ich, einfach immer im Außen nach einer Erklärung für unsere Verhaltensweisen. So ein bisschen so eine Rechtfertigung, weil wir haben natürlich auch alle negative Eigenschaften oder welche, die wir persönlich nicht so toll finden. Und dann ist es sehr angenehm, wenn man uns so ein bisschen einen Freifahrtschein dafür gibt. Wenn man uns sagt, ja, genau, das ist halt dein Wesen, das ist deine Eigenschaft, du kannst da quasi gar nichts dafür, streng dich gar nicht erst an. Übertrieben gesagt. Deswegen glaube ich, mögen wir Menschen diese Tests so gerne. Und für andere Menschen ist es natürlich praktisch, weil wir sie dann besser einschätzen können. Also wir sind interessiert an der Persönlichkeit des Gegenübers, weil wir dann das Verhalten vorhersagen können und nicht überrascht werden. Und weil wir vor allem auch wissen, wie wir mit der Person umgehen können, was wir am besten sagen oder nicht sagen, wenn wir die Person glücklich machen wollen oder wenn wir sie vielleicht verärgern wollen. Ich weiß nicht, ob man sowas will, aber ja. Deswegen ist es sehr interessant, die Persönlichkeit einer anderen Person einschätzen zu können. Dabei bildet sich der erste Eindruck meistens sehr schnell, lässt sich auch laut manchen Leuten gar nicht so gut wieder ändern, ist bei mir persönlich nicht so. Also ich muss zugeben, dass ich Menschen, das ist nicht mehr so ausgeprägt, früher war das ganz krass, habe ich Menschen im ersten Eindruck ganz oft falsch eingeschätzt. Ich war nämlich ein sehr misstrauischer Mensch. Ich habe, glaube ich, dadurch, dass ich selbst so unzufrieden mit mir war, habe ich halt auch immer gleich angenommen, dass es die anderen, dass es denen auch so geht. Also ich habe quasi, wenn ich jemanden getroffen habe, der so war, wie ich sein wollte, sehr offen, gut aussehend, dann habe ich die Person direkt irgendwie mit einem eher negativen Charakter behaftet, was super ungerecht war. Und ich habe das dann auch ganz schnell wieder revidiert. Also eine typische Aussage von mir in meiner Jugend wäre zum Beispiel gewesen, oh, die Person ist aber eingebildet, oder? Wobei ich die gar nicht kannte. Die hat einfach nur eingebildet auf mich gewirkt, weil sie offen war, weil sie gut miteinander umgehen konnte und so offensichtlich mit sich zufrieden war. Vielleicht wirke ich mittlerweile auch auf viele Personen eingebildet, ich weiß es nicht. Also auf mein Jugend-Ich hätte ich vielleicht eingebildet gewirkt. Aber ich habe es immerhin sehr schnell wieder revidiert und bin dann eigentlich immer sehr gut mit den Leuten ausgekommen. Gut, so viel zu dieser ganzen Einleitung. Jetzt kommen wir endlich zu diesen fünf Faktoren, diesen Big Five, die ich schon erwähnt habe. Das Fünf-Faktoren-Modell hat sich in den 1930er Jahren entwickelt und gilt heute so als Standardmodell der Persönlichkeitsforschung. Kurzer Disclaimer. Falls mir hier jemand zuhört, der mehr Ahnung von Psychologie hat als ich, durch Studium oder was auch immer, ich meine, ich bin Maschinenbauingenieurin, mich interessiert es einfach nur wahnsinnig, könnt ihr mich auch natürlich auch jederzeit korrigieren, wenn ich irgendwo Blödsinn erzähle. Okay, weiter im Text. Seit der Aufstellung wurden dieses Modell auf jeden Fall in über 3000 wissenschaftlichen Studien verwendet. Und man geht dabei davon aus, dass es fünf wichtige Eigenschaften gibt, nach denen jeder Mensch eingeteilt werden kann. Extraversion, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Offenheit für Erfahrungen. Jeder Mensch kann diese Eigenschaften in eher schwacher oder starker Ausprägung aufweisen. Und ich möchte euch die jetzt im Folgenden einmal vorstellen, wobei ich mich jetzt bei dem Teil, wie gesagt, sehr auf Wikipedia beziehe. Und anschließend erzähle ich euch was von einem Test, also wirklich einem wissenschaftlichen Test, und meinen Ergebnissen. Der erste Punkt, die Offenheit, drückt das Interesse an neuen Erfahrungen, Erlebnissen und Eindrücken aus. Jemand mit starker Offenheit hat häufig eine ausgeprägte Fantasie, nimmt positive und negative Gefühle deutlich wahr, ist wissbegierig, kreativ, hinterfragt gerne bestehende Normen, verhält sich häufig unkonventionell und erprobt gerne neue Handlungsweisen. Niedrige Offenheitswerte erkennt man zum Beispiel an eher konventionellem Verhalten und konservativen Einstellungen. Bei der Gewissenhaftigkeit standen die Stichpunkte Selbstkontrolle, Genauigkeit und Zielstrebigkeit. Gewissenhafte Menschen handeln organisiert, sorgfältig, planen im Voraus und sind zuverlässig. Menschen mit niedrigen Gewissenhaftigkeitswerten sind nicht sorgfältig, handeln spontan und ungenau. Hier nochmal wieder ein persönlicher Disclaimer, was ist mir nämlich genau bei diesem ungenau und nicht sorgfältig und so aufgefallen. Das stand auch extra nochmal in dem Artikel. Auch wenn die Begriffe negativ behaftet sind, heißt es nicht immer, dass es von Nachteil ist, diese Eigenschaften zu haben. Also wenn du dich jetzt gerade vielleicht in der theoretisch eher negativen Variante wiedererkennst, alles gut, jeder hat Nachteile und Vorteile. Es ist wirklich, wir sind genau richtig, wie wir sind. Und manchmal kann es ja auch Vorteile haben, zum Beispiel ungenau und nicht sorgfältig zu sein. Denn die übertrieben ausgeprägte Tendenz in die andere Richtung kann ja auch wieder Nachteile haben. Zum Beispiel mein Perfektionismus, was mein Bilderbuch angeht. Das Bilderbuch würde es schon längst geben, wenn ich es nicht dauernd wieder verwerfen würde. Das hemmt nur und bringt einfach keinem was. Aber egal. Jetzt geht's weiter mit der Extraversion. Die Begrifflichkeit geht hier ein bisschen auseinander. Einerseits sind wohl Aktivitäten und zwischenmenschliches Verhalten gemeint. Andererseits aber auch generell die Begeisterungsfähigkeit. Personen mit hoher Extraversion sind gesellig, aktiv, gesprächig, herzlich, optimistisch und heiter. Sie sind empfänglich für Anregungen und Aufregungen. Introvertierte Personen sind zurückhaltend, gern allein und unabhängig. Sie können ebenfalls sehr aktiv sein, aber weniger in Gesellschaft. Dann gibt es noch den Punkt Verträglichkeit. Auch hier geht es um zwischenmenschliches Verhalten. Hohe Verträglichkeit spiegelt sich in einem gewissen Altruismus wider. Sie begegnen anderen also mit Verständnis und Mitgefühl. Sie sind stets bemüht, anderen zu helfen und glauben daran, dass die anderen ebenso hilfsbereit handeln. Vertrauen, Kooperativität und Nachgiebigkeit zeichnen sie aus. Das Gegenteil wären Menschen mit streitbarem, egozentrischem Charakter. Sie sind häufig misstrauisch und verhalten sich eher wettbewerbsorientiert. Und der letzte Punkt, der Neurotizismus. Dieser beschreibt, wie wir negative Emotionen erleben. Ein ausgeprägter Neurotizismus wird auch als emotionale Labilität bezeichnet. Man erlebt häufiger Angst, Nervosität und Trauer, aber auch Unsicherheit und Verlegenheit. Die Emotionen werden schneller ausgelöst und bleiben länger bestehen. Sie haben in Stresssituationen häufig Probleme, angemessen zu reagieren. Menschen mit hoher emotionaler Stabilität, Zufriedenheit oder Ich-Stärke sind ruhig, stabil, entspannt und sicher. Sie erleben nicht zwangsläufig mehr positive Momente, aber sind gelassener. Kommen wir nun zu der Frage, ob Persönlichkeitstests etwas taugen. Normalerweise werden die Big Five als Fragebogen erfasst, aber es gibt auch Persönlichkeitstests, die auf den Eigenschaften aufbauen und wissenschaftlich anerkannt sind. Am häufigsten eingesetzt wird der NEO-PR und seine Kurzform der NEO-FFI. Diese sind im deutschsprachigen Raum allerdings bei Testverlagen erschienen und deshalb nicht kostenfrei nutzbar. Der International Personality Item Pool, IPIP, bietet aber kostenlose Tests an, die auf diesen beruhen und auch wissenschaftlich fundiert sind. Ich habe früher schon mal den 16 Personalities Test gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den kennt. Der ist eigentlich auch ziemlich cool und hat auch auf jeden Fall natürlich wissenschaftliche Grundlagen, scheint aber lange nicht so anerkannt zu sein wie dieser Test, der auf dem Big Five beruht. Also ich packe euch den auch nochmal mit in die Shownotes später, der ist auch sehr spannend. Aber diesen Test habe ich jetzt auch mitgemacht und der scheint halt der wissenschaftlich anerkanntere zu sein. Letztlich ist aber alles immer mit Vorsicht zu genießen, was ich auch gleich bei meinen Ergebnissen zwischendurch ein bisschen erzählen werde. Auf jeden Fall gibt es diesen Test jetzt leider nur in Englisch. Ich packe ihn dir trotzdem in die Shownotes. Falls du einfach einen vergleichbaren, irgendwo ähnlichen Test machen möchtest, mach den 16 Personalities Test. Bei mir ist der erste Punkt, der mir ausgewertet wurde, jetzt die Extra-Version. Und dabei gibt es immer Prozentangaben, die sich darauf beziehen, ob das bei mir ausgeprägter ist als bei vergleichbaren Frauen, also bei anderen Frauen zwischen 25 und 40 war es, glaube ich. Und bei der Extra-Version war ich tatsächlich überrascht, denn ich habe einen Wert von 57% bekommen. Das heißt, ich liege ziemlich im Mittelfeld. Ich bin extravertierter als 57% der Frauen in dieser Altersgruppe. Also ist das eher so ein Mittelding. Und im ersten Moment habe ich gedacht, krass, ich hätte gedacht, dass der Wert viel niedriger ist, weil ich wirklich, wirklich gerne alleine bin. Ich habe gar kein Klemmer damit. Du könntest mich wahrscheinlich eine Woche in meiner Wohnung einschließen und mir würde irgendwie nicht wirklich was fehlen. Meine ich jedenfalls immer. Also ich habe da, glaube ich, auch einen einzelgängerischeres Bild von mir, als ich tatsächlich bin. Vielleicht noch von früher, ich weiß es nicht. Wenn ich wirklich mal rein objektiv darüber nachdenke, bin ich ja eigentlich doch immer irgendwo unter Menschen. Alleine, weil ich den Podcast habe, weil ich Social Media habe. Klar, das sind keine echten menschlichen Kontakte meistens. Also gerade Podcast ist sehr einseitig. Aber es ist ja irgendwo schon der Drang, rauszugehen und Leuten was mitzugeben. Und das würde jemand, der völlig introvertiert ist, ja wahrscheinlich eher nicht machen. Für mich spielt da, glaube ich, auch mit rein, dass ich im Kopf einfach immer die Situation habe, dass ich insbesondere früher es sehr schwierig fand, auf Leute zuzugehen. Ich hatte halt immer das Glück, dass ich, egal wo ich war, meine Freunde haben immer quasi mich gefunden und haben mich angesprochen. Dadurch wurde ich nie zu einem wirklichen Einzelgänger und hatte immer Freunde. Ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn sie mich nicht angesprochen hätten, weil ich eine lange Zeit echt große Probleme damit hatte, Menschen anzusprechen. Mittlerweile zwinge ich mich ein bisschen dazu und merke, dass es mir auch tatsächlich immer leichter fällt. Und finde es deswegen wieder so spannend, dieses, inwiefern ist es angeboren, inwiefern kann man es sich antrainieren, weil ich da definitiv einen ganz starken Wandel im Laufe der letzten 5 Jahre gemerkt habe. Und auch, was er ja auch mit reinzählt in die Extraversion, ist, dass man zum Beispiel auch unter Menschen sein kann. Also es ist ja, ich bin ja nicht nur alleine. In Extraversion spielt ja zum Beispiel auch mit rein, ob man herzlich ist, optimistisch und heiter. Und das bin ich ja. Also ist super spannend, weil dieser Extraversionspunkt irgendwie anscheinend sehr groß und relativ schwammig ist. Und wenn man jetzt nur darauf gehen würde, kann ich gut alleine sein, wäre der Punkt definitiv, hätte ich viel, viel niedriger Prozente bekommen, weil ich das wahnsinnig gut kann. Aber da spielt halt ganz viel mit rein. Der nächste Punkt ist die Verträglichkeit. Ist gar nicht mehr ausgeprägt, das da sehe ich gerade. Das ist mein zweitausgeprägtester Punkt mit 77%. Das klingt jetzt irgendwie doof, aber also laut diesem Test bin ich verträglicher als 77% der vergleichbaren Frauen. Was sehr spannend ist, weil ich von der Detailauswertung sehr einzelgängerisch wirke, wenn ich mir das so anschaue. Ich habe nämlich ganz, ganz, ganz hohe Werte dafür. Also wirklich richtig hoch, so 80-90% mehr als der Durchschnitt. Also, dass ich anderen vertraue, dass ich sie nicht manipulieren möchte und dass ich keinen Streit mag. Ich habe aber richtig niedrige Werte, was das Altruistische angeht, was ich auch echt fast überlegt habe, nicht auszusprechen, weil das so gemein klingt. Also altruistisch ist ja wieder dieses, wie soll ich mit anderen mitfühle und ihnen helfen möchte und so. Und ich weiß natürlich, das ist halt einfach nur ein Internettest. Also ich darf mich jetzt auch hier nicht selbst zu schlecht machen, aber es passt schon irgendwo in einer gewissen Weise. Also Ich helfe Menschen halt super gerne, aber eher auf eine Art, dass ich mir selbst aussuchen kann, wie ich das tue. Also ja, wenn du mich jetzt fragst, ob ich dir beim Umzug helfe, dann mache ich das auch. Ich finde es aber für mich am schönsten wieder, du wissen, dieses Einzelgängerische, wenn ich zum Beispiel einen Podcast machen kann oder wenn ich irgendwelche Sachen erstelle, wo ich das ganz frei takten kann. Deswegen jemand, der richtig altruistisch wäre, der wäre dann sicherlich so, dass er, also es gibt ja diese Menschen mit so einem richtig ausgeprägten Helferkomplex. Das ist für mich ein hoher altruistischer Wert, dass man gar nicht daran vorbeigehen kann, dass man unbedingt helfen muss. Und das habe ich tatsächlich nicht so ausgeprägt, auch wenn ich das immer ein bisschen schade finde. Vielleicht bin ich jetzt auch zu kritisch mit mir selbst. Aber ich kann tatsächlich ganz gut einfach mein Leben leben und nicht so doll nach links und rechts gucken. Kommt mir irgendwie jetzt richtig gemein vor, wie ich das sage. Wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so ausgeprägt, weil wie gesagt, ich mache das ja alles, um Leuten zu helfen. Aber ich kann irgendwie den Schmerz von anderen relativ gut abschirmen. Ich kann ihn mega an mich heranlassen. Ich kann super emotional sein. Ich kann zum Beispiel auch ganz schlecht damit umgehen, wenn Leute wirklich direkt in meinem Umfeld traurig sind oder so. Da muss ich unbedingt helfen. Und wenn Tiere leiden, geht gar nichts. Da bin ich ganz, ganz heftig traurig. Und möchte das auch sofort ändern. Deswegen lebe ich ja auch seit 2 Jahren vegetarisch, weil ich das einfach nicht mehr kann. Aber ja, anscheinend, vielleicht ist es auch ein Selbstschutz. Also jetzt werde ich hier gerade sehr nachdenklich. Ich mache mal lieber mit dem nächsten Punkt weiter. Die Gewissenhaftigkeit fand ich auch super spannend. Vielleicht ist der Test wirklich nicht so akkurat. Denn hier habe ich einen Wert von 58% erreicht, weil ich angeblich sehr wenig planerisch bin und immer einfach drauf loswerkel, was ich halt wirklich gar nicht unterschreiben kann. Ich habe, das haben sie sehr gut erkannt, ich strebe halt echt extrem nach Perfektion in meiner Arbeit. Gar nicht unbedingt, dass ich dann auch, also ich glaube halt nie, dass es perfekt ist, also ich glaube, finde nie wirklich gut, was ich mache. Das ist ja eigentlich genau das Ausgeprägte von jemandem, der perfektionistisch unterwegs ist. Man ist, findet es nie gut genug und ist eigentlich immer unzufrieden mit seinem eigenen Ergebnis. Aber dass ich wirklich nur drauf loswerke, kann ich gar nicht unterschreiben. Ich kann zwar auch mal spontan sein, bin aber eigentlich ein sehr, sehr planerischer Mensch, takte meinen Tag ziemlich hart durch und ja, also das stimmt irgendwie so gar nicht. Der nächste Punkt ist der Neurotizismus. Da habe ich einen Wert von 30% erreicht. Da habe ich einen, finde ich, sehr krass niedrigen Wert, einen Angstwert von 7%. Das würde jetzt halt aussagen, dass wieder die Frauen zwischen 25 und 40, dass nur 7% der Menschen dieser Gruppe weniger Angst haben als ich. Das ist sehr wenig. Also ich habe schon auch viele Ängste. Kommt natürlich auch immer darauf an, was für Situationen man im Kopf hat, wenn man diese Fragen beantwortet. Ich glaube, ich habe jetzt so, was die Zukunft angeht, da habe ich halt gar keine Ängste. Ich meine, deswegen habe ich mich ja auch in diese Selbstständigkeit gestürzt und habe da null Angst vor, wirklich. Also ich habe da ein richtiges Vertrauen ins Leben. Ich habe zum Beispiel eine sehr ausgeprägte Höhenangst. Ja, kommt halt immer die Frage an, was man denkt, wenn man diese Fragen beantwortet. Deswegen finde ich diese Tests halt, wenn man sie gerade alleine durchführt, nur so mittelmäßig aussagekräftig. Wenn man die vielleicht mit einem Psychologen zusammen durchführt, dann könnte ich mir vorstellen, kann man ja auch immer mal so nachfragen, wie ist das gemeint, bezieht sich das eher darauf oder darauf? Und wenn das dann jeder Mensch macht und die Psychologen einen begleiten, dürften die Ergebnisse auch vergleichbarer sein. Also das ist jetzt quasi keine Kritik an dem Test, es ist eher eine Kritik an diesem alleine Ausfüllen. Genau, was haben wir denn hier noch? Das stimmt tatsächlich. Und der Neurotizismus spielt auch mit rein, ein eher ausgeprägtes Verlangen für kurzzeitige Freuden zu haben. Also das habe ich jetzt ein bisschen schlecht übersetzt. Freuden ist vielleicht ja ein schlechterer Ausdruck. Aber in meinem Kopf geht es mir dabei halt um sowas wie, ich sehe einen Keks und ich möchte ihn auch essen. Der nächste Punkt und der letzte Punkt ist mein größt ausgeprägtester Wert, und zwar die Offenheit. Mit 86%. Ich bin also angeblich offener 86% der Vergleichsgruppe. Interessant ist hier, dass nur ein Bereich sehr schwach ausgeprägt ist, nämlich der Verstand. Das ist der einzige Punkt. Im ersten Moment habe ich mich hart kritisiert gefühlt vor diesem Test. Interessanterweise stand aber direkt dabei, man soll das nicht verwechseln mit Intelligenz. Also ich bin nicht dumm, aber ich habe wenig Verstand. Oh Gott, ich kann es gerade selbst nicht mehr ernst nehmen. Also, aber mit der Erklärung selbst wird es dann ein bisschen logischer. Die Erklärung dazu ist nämlich, dass ich keinen großen Spaß an Gedankenexperimenten, Rätseln, Puzzeln und so weiter habe. Und stimmt schon irgendwo, also stimmt schon irgendwo sogar sehr stark teilweise. Bei mir ist das so, ich liebe ja Gedankenexperimente im Sinne von, dass ich mir selbst was ausmale, dass ich mir einfach ausmale, wie könnte eine bessere Welt aussehen, dass ich kreative Gedankenexperimente mache, dass ich träume. Ich bin ganz, ganz viel in meinem Kopf. Deswegen kann ich, glaube ich, auch so gut mit mir alleine sein. Was ich noch nie gerne mochte, aber schon immer gerne gemocht hätte, sind so philosophische Gedankenexperimente mit anderen Menschen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ewig über dieses Henne-Ei-Problem reden könnte oder natürlich auch ganz andere Fragen, das gibt mir so gar nichts. Also ich würde das voll gerne können, weil irgendwie wirkt das voll intellektuell. Aber ich kann nur über Sachen diskutieren, wo ich einen praktischen Nutzen hintersehe. Also irgendwas Philosophisches, also allgemein Philosophie, habe ich noch keinen rechten Zugang gefunden. Ich nähere mich langsam Gedichten an, das mochte ich lange Zeit auch gar nicht. Mittlerweile kann ich Kraft aus Gedichten ziehen und finde viele Gedichte sehr schön, kann da auch lange drüber nachdenken. Ein Beispiel waren ja hier auch noch Rätsel und Puzzle. Ich mag es eigentlich gerne. Ich habe, glaube ich, nur einen unglaublich kurzen Geduldsfaden. Puzzle gehen mittlerweile auch, aber so Rätsel, ich bin nicht der Mensch, der da lange drüber grübelt. Glaube ich. Also ich will es dann eher wissen. Aber ich habe das Gefühl, das ist gerade so in so einem Umschwung. Deswegen stotter ich mich ja auch so ein ab, weil ich gerade selbst nicht so richtig weiß, was ich bin, wie ich denke. Also ich war ganz lange ganz harter Gegner von diesen Gedankenexperimenten, Rätseln, Puzzeln. Es ändert sich aber gerade. Schon wieder ein Beweis dafür, dass die Persönlichkeit im Wandel ist. Auf jeden Fall, der hohe Wert der Offenheit von 86% kommt durch meine sehr ausgeprägte Vorstellungskraft, künstlerischen Interessen, Zugang zu meinen Emotionen. Damit ist gemeint, es gibt Menschen, denen ist gar nicht so richtig bewusst, wie die sich fühlen. Das finde ich auch sehr interessant. Könnte ich auch mal eine Folge drüber machen. Die sind quasi in so einem schwammigen Zustand. Die sagen auch, es gibt ja viele Menschen, die sind, wenn man sie fragt, wie geht's dir? Dann sagen sie so, ja, ganz gut. Und das war noch nie bei mir so. Das konnte ich auch noch nie verstehen. Also bei mir ist quasi, ich bin entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und ja, bei mir ist es auf jeden Fall, meistens wirkt es zum himmelhoch jauchzende, aber ich habe auch ganz traurige Tage. Und genau, was da auch noch mit reinspielt, sind Freisinn-Liberalismus. Also so ein bisschen das Hinterfragen von Strukturen und nicht einfach was machen, weil man es schon immer so gemacht hat. Ich habe ja da einfach einen sehr großen Freiheitsdrang und deswegen hat mich, glaube ich, die Selbstständigkeit auch so gereizt. Ja, das war meine Auswertung. Ich bin gespannt, ob du den Test vielleicht auch machst oder halt den 16 Personalities Test oder vielleicht hast du ja schon mal einen anderen Test gemacht, der auch eher wissenschaftlich belegt ist. Lass mich total gerne wissen, was dein Ergebnis ist und auch, was du von dem Test hältst, ob du das für glaubwürdig hältst und ja, denkst, dass man da einen Nutzen von hat, wenn man sowas weiß. Also ich finde es schon interessant, das jetzt von mir nochmal wieder zu wissen, mache mich aber definitiv nicht verrückt. Also ich war ja vorhin so ein bisschen grüblerisch, das war einfach, weil ich es spannend fand, aber ich mache mich da nicht verrückt und hoffe, dass du es auch nicht tust. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen am Samstag. Und das ist der 28. Februar. Genau, da hören wir uns wieder. Ich freue mich ganz doll auf dich. Ich danke dir sehr für die Abstimmung letztens und hoffe, dass du wundervolle 2 Wochen bis dahin hast. Ach ja, und gerade wenn der Podcast jetzt seltener rauskommt, könnte für dich natürlich auch sehr interessant sein, dich in den Newsletter einzutragen. Denn im Gegensatz zu dem Podcast, wo ich ja immer eher ein Thema so bespreche und bis auf diese Folge jetzt vielleicht gar nicht so viel Persönliches erzähle und was gerade so passiert in meiner Selbstständigkeit, das ist halt anders im Newsletter. Da gibt es immer so eine Zusammenfassung des letzten Monats. Das heißt, wenn der Monat jetzt endet, kurz nachdem die nächste Podcast-Folge rauskommt, gibt es auch wieder den Newsletter. Trag dich dazu super gerne ein, indem du einfach auf meine Website www.ilka-brühl.de gehst, ein bisschen runterscrollst und dann ist da direkt das Anmeldeformular. Und ansonsten kannst du mir auch eine E-Mail schreiben an mail@ilka-brühl.de, dass du in den Newsletter aufgenommen werden möchtest. Bis in 2 Wochen. Alles Liebe, deine Ilka.